We are very sorry to advise you that Pan American Airways has suspended operations. All flights are canceled.
Aero History, ein Podcast über die Geschichte der Luftfahrt. Autor und Historiker Wolfgang Borgmann und Flugzeugfreak Matthew Wolter sprechen über die Meilensteine der Fliegerei. Von Aero International, dem Magazin der Zivilluftfahrt.
Willkommen bei Aero History. Wir sind jetzt beim zweiten Teil unserer Pan Am Geschichte. Ich bin Matthew, gegenüber sitzt Wolfgang, mein Kollege. Und wir haben im ersten Teil besprochen, die Entstehung von Pan Am, wie sie von gar nichts gestartet sind zu der bedeutendsten Airline, auf jeden Fall der USA. Stehen geblieben sind wir mit dem Stratocruiser, der kurz nach Kriegsende in den 40er, 50er Jahren.
Ja, Ende 40er Jahre ging das los.
Genau, und jetzt sind wir beim zweiten Teil. Hier geht es vor allem um das Jet-Zeitalter von Pan Am, auch eine ganz wichtige Ära, und dem traurigen Ende. Wir haben eben schon einen Clip gehört, die traurige Ansage, die Passagiere erwartet hat, als Pan Am eben gegroundet wurde.
1991, genau.
Ja.
Ja. Aber wir blicken ja erstmal zurück nochmal in die Vergangenheit. Und und starten mit dem Jet-Zeitalter, wie Matt das schon gesagt hat, nämlich mit der Boeing 707.
Und dann ging es ja auch, kann man sagen, auch nochmal so richtig los für Pan Am.
Ja, also am 26. Oktober 1958 startete Pan Am mit der Boeing 707 als erste US-Airline über den Nordatlantik von New York nach Paris. Und sie war auch Erstkundin für die Boeing 707. Und aber sie war nicht die erste über Nordatlantik, das muss man auch dazu sagen.
Das war ja die bekannte Comet,
genau,
die wir schon hatten.
Die hatten wir schon, Comet 4.
Da waren die Briten schneller.
Ja, ein paar Tage waren die Briten schneller und haben also den Amis den Rang abgelaufen mit der, also BOAC, British Overseas Airways Corporation, die damals die 707 abgehängt hat. Hat zwar nicht viel geholfen am Ende, weil der Erfolg nur kurz war.
Ja, der Erste zu sein ist halt nicht immer
das Beste.
Nein, aber die Boeing 707 war eben der erste Jet Airliner von Boeing.
Ja, der erste Jet Airliner von Boeing und war quasi so die Mutter aller weiteren Boeing Jets. Und wenn man sich die Boeing 737 heute anguckt, die Max, die noch immer gebaut wird, dann kann man da durchaus Ähnlichkeiten mit der 707 erkennen. Also es war schon verrückt. Also erst war die 707, dann die 720. Genau. Und aber 1958 war das eben alles ganz neu. Es war auch da Luxus über den Wolken. Es gab auch da eine Lounge an Bord der 707, in der man sich die Zeit vertreiben konnte.
Die war aber dann oben und nicht unten.
Die war oben, die war auf dem Hauptdeck.
Ja.
Genau, nicht im Frachtraum. Und und das war natürlich auch so ein bisschen noch der Glanz und Gloria des vergangenen Prop-Zeitalters, das dann noch rübergerettet wurde am Anfang, zumindest in das Jet-Zeitalter.
Ja, es war ja dann auch wirklich so, dass die Reise mit dem Flugzeug zu einer echten Alternative wurde, ne, zum Schiffsverkehr.
Ja,
also vorher war das vielleicht noch mehr für spleenige Leute, sage ich mal, ne, oder mutige Leute auch, ne. Es hat sich halt natürlich immer mehr zum Mainstream entwickelt, aber mit den Jetflugzeugen wurde es dann wirklich so richtig.
Ja, es war zwar immer noch wahnsinnig teuer, auch in der Economy Class oder Tourist Class im Vergleich zu heute. Und es konnte sich immer damals auch nur ganz wenige das leisten, mit einem Flugzeug unterwegs zu sein. Aber es war auf jeden Fall eine echte Alternative zum Ozeandampfer. Und in den 60er Jahren überholte dann auch das Flugzeug den Ozeandampferverkehr und hängt ihn ab bis heute. Also heute ist es ja quasi nicht mehr existent, dass man, also außer mit der Queen Mary 2, und das aber auch mehr aus Spaß.
Ja, das ist die letzte Linienverbindung, soweit ich weiß.
Ja, ich glaube auch. Ne? Das ist die letzte zumindest von Deutschland hin und wieder nach New York. Ja, also die 707 war natürlich ganz wichtig für Pan Am. Und
davon hatte Pan Am gleich mehrere geordert.
Genau, 20 Stück haben 20. sie geordert. Am Anfang kam da später mehr dazu. Auch andere Versionen. Sie haben auch von der Douglas DC-8 25 Maschinen bestellt und die auch eingesetzt. Das war ja auch quasi das konkurrierende Muster zur 707. Und also so war Pan Am oder fuhr Pan Am zweigleisig, kann man sagen, am Anfang.
Konnten Sie dann mit der 707 schon nonstop fliegen von USA nach Europa, Asien, oder war das immer noch mit Zwischenstopps verbunden?
Also ja, New York, London, New York, Frankfurt, das ging gerade so.
Ja.
Bei bestimmten Windverhältnissen musste man tatsächlich auch mal nachtanken, aber
ja.
Weiter ging es dann auch nicht. Also es war kein Ultra-Langstrecken-Jets, wie man das heute kennt. Also
Nein, aber im Vergleich zu dem, was man vorher hatte, war das schon ein Riesenfortschritt.
Oh ja, vor allen Dingen war es sehr schnell. Und man flog sehr hoch. Man flog vibrationsfrei weitestgehend, was auch neu war gegenüber Kolbenmotoren. Also fast schon ein ganz anderes Reiseerlebnis
das an Bord
der
mir.
Maschine.
Ja. Das denke ich mir.
Ja.
Ja, damit ist Pan Am auf jeden Fall ziemlich gut geflogen.
Ja, das kann man so sagen. Ja. Also der Start gelang. Und man war also so euphorisch, dass man 1965 gesagt hat, wir brauchen noch ein größeres Flugzeug. Und dann schlussendlich in der Boeing 747 gipfelte. Ja, und man kann sich gar nicht vorstellen, wie der Jumbojet entstanden ist, aber es entspricht der Tatsache, dass es mit einer Angelpartie zusammenhing.
Eine Angelpartie?
Genau. Und da angelten in einem Boot Bill Allen, der Chef von Boeing,
ja.
Und Terry Tripp, der Chef von Pan Am. Und das war im Sommer 1965. Und dann werden sehr wahrscheinlich die Fischer nicht so gut bissen, unterhielten sie sich, was sie denn so alles machen könnten noch. Und dann fiel also die Idee, dass man also so ein ganz großes Flugzeug bauen könnte.
Ich glaube, das war aber auch schon länger der Wunsch von Pan Am gewesen, ne? Dass sie einfach mehr Kapazität
hatten. Ja, brauchten. Sie wollten einen größeren Jet haben und Boeing war also da erst noch ein bisschen zurückhaltend, weil das natürlich enorme Investitionen nach sich zog.
Logisch.
Und man war eigentlich auch ganz auf einer ganz anderen Spur bei Boeing. Man wollte nämlich auch bei den Supersonic Jets mitspielen. Und das war eigentlich die Absicht,
ja.
Also nicht einen noch größeren konventionellen Jet zu bauen, sondern man dachte also sowas, was dann später in der Concorde mündete oder Tupolev von der 44.
Das war die Zukunft damals, ne?
Genau, das also Überschall, das war das Thema, ne? Und die Top-Ingenieure im Unternehmen bei Boeing, die befassten sich mit Überschall. Ne?
Ja, und ein Riesenvogel war gar nicht so.
Ne, das war nicht so sexy, ne? Aber damals war eben diese Angelpartie und dann sollen die legendären Worte gefallen sein. If you build it, I will buy it. Also das war von Terry Tripp
die
Aussage.
Ja.
Und dann soll Bill Allen gesagt haben, if you buy it, I will build it. Also wenn du es kaufst, dann baust. Ne?
Ja.
So, damit war eigentlich die Sache beschlossen. was dann später zu 747 führte.
Ja.
Und im Dezember.
Also basierend auf dieser Angel.
Ja, auf diesem Angeltrip zwischen den beiden Fette, Herren.
Wie soll ich sagen? Ja.
Genau. Und Dezember 65 gab es dann Letter of Intent, also eine Absichtserklärung zwischen Boeing und Pan Am. Und am 22. Dezember dann die Vertragsunterzeichnung für 25 Boeing 747, von dem man noch gar nicht wusste, wie sie aussehen wird.
Es gab noch gar keine Prototypen, irgendwas.
Nichts, es gab eine vage Vorstellung, wie das Flugzeug
aussehen könnte. Er muss groß sein, er muss so und so viele Passagiere befördern können.
Genau, aber nicht, wie das sein soll, wie es aussehen soll, mit welcher Technik. Also das war alles noch
Boeing
unbekannt. Ja. Aber man bestellte den für 600 Millionen US-Dollar.
Anschließend
Reserveteile, genau. Und das entsprach ungefähr dem Jahresumsatz von Pan Am. Allein diese Order. Und da kann man sich vorstellen, was das für ein Riesending war.
Und Im Grunde hat er seine Firma drauf gesetzt.
Ja, hat er. Und naja, aber die Euphorie war groß und das hören wir uns jetzt auch nochmal in einem Clip an.
Chances are you've heard about the plane with the spiral staircase in first class. The plane with the two wide aisles and the three widescreen movies and the 8-foot ceilings and economy. And chances are you've wondered, who's going to get this incredible bird off the ground? Now you know. Pan Am will bring you the world's first 747. Pan Am will bring you the plane with all the room in the world before you know it.
Ja, das hört sich schon mal ganz euphorisch und gut an. Ne? Das, ja,
all the room in the world.
Genau. Aber die Euphorie muss ja erstmal geweckt werden. Und wie gesagt, damals konnte sich noch niemand vorstellen, wie so ein Boeing 747 aussehen sollte. Und Pan Am dachte eigentlich, naja, das wird sowas wie so zwei 707 übereinander, so ein Doppeldecker.
Doppeldecker. Ne?
Ja. Genau, mit einem Gang unten, einem Gang oben und quasi so ein, ja, so ein Doppelwopper von der 707.
Ja.
Und das war aber nicht die Vorstellung von Joe Sutter, dem Chefentwickler von Boeing, der für diese 747 zuständig war. Und der wollte was richtig Großes, der wollte was ganz anderes.
Ja.
Und Boeing hatte ein Mockup gebaut in Seattle und das war dunkel und klein und eng und also das war auf jeden Fall nichts Revolutionäres.
Und wie das aussah, dieses Mockup, ist das überliefert?
Ja, das ist überliefert. Also es waren quasi wie zwei Boeing 707 oder heute 737 übereinander gestapelt,
ja,
und durch eine Treppe verbunden, aber eben zwei kleine Kabinen und nichts Dolles, ja, also nichts Spektakuläres. Ne?
Also schmal trotzdem noch.
Schmal, genau. Zwei Schmalrümpfe übereinander gestapelt. Ne?
Hm.
Und Joe Sutter hatte aber die Idee, wirklich also ein White Body zu entwickeln. Auch um daraus eine Frachtversion, ja, zu konzipieren. Also die 747 war ja von Anfang an als Frachter designt. Deswegen ist das Cockpit ja auch oben, damit man vorne dann, wie bei den Frachtern jetzt heute auch üblich, die Nase hochklappen kann. Hm. Also musste aber irgendwie ja Pan Am davon überzeugt werden. Und eigentlich wollten die genau das mit diesem 707 übereinander. Und so, das war eigentlich okay.
Ja.
Und jetzt hatte Joe Sutter eine wirklich zündende Idee. Und zwar kann man sagen, dass die Geschichte des Großraumjets überhaupt und auch der 747 an einem roten Faden hing. Der Joe Sutter hatte seinen besten Kabinendesigner, den Milt Heinemann, nach New York geschickt. Und in New York war das Headquarter von Pan Am. Und er sollte dort John Borger, den Chefentwickler oder Cheftechniker von Pan Am, und Joe Sutter davon überzeugen, dass man ein Whitebody bauen soll, also
ja,
mit zwei Gängen.
Mit dem Auftrag ist der in Z-Quarter von Pan Am gekommen. Ja.
Und er hatte einen roten Faden mitgenommen, weil er sich dachte, naja, also wie kann ich die davon überzeugen oder denen zeigen, wie groß das ist. Da hat er also einen roten Faden mitgenommen, der genau der Kabinenbreite der geplanten 747 entspricht.
Ah, okay.
Und
um zu zeigen, wie breit die Kabine ist.
Ja, wie breit das wirklich ist, ne, und ja, was das für Dimensionen sind und was man damit alles machen kann. Und dann kam er an in New York in dem Bürogebäude von Pan Am und wurde in den Besprechungssaal geführt. Das war so ein großer Raum. Ne? Und dann hat er dann seinen roten Faden ausgerollt, schon mal probeweise, weil die anderen noch nicht da waren.
Erstmal gucken, ob der überhaupt reinpasst.
Ja. Und dann hat er festgestellt, Mensch, der ist genauso groß wie dieser Raum hier.
Ah, okay.
Also es genau war die gleiche Maße durch Zufall.
Wie dieses Besprechungszimmer.
Besprechungszimmer und, ja, und das stimmte überein mit der geplanten Kabinengröße der 747. Und dann kam Juan Trip und dann kam John Borger. Und dann sagt er, also zeige ich mal hier so, ich habe da was mitgebracht und halte mal fest. Ne? Und dann hat Juan Trip den Faden in die Hand genommen und er hat ihn ausgerollt und wanderte zum anderen Ende dieses riesigen Raums.
Ja.
Und sagte, ja, das soll die 747 werden, nicht das, was ihr eigentlich wollt. Und Tripp war also erstmal ganz überrascht und sprachlos. Und gab es ein paar Tage später einen Gegenbesuch von Pan Am bei Boeing.
Ja.
Und auch von Tripp und Borger. Und
hatten Sie den Faden dabei?
Nee, den hatte der Milt Heinemann wieder mitgenommen. Aber dann kamen die da hin und sagten, wir wollen jetzt das Mock-up sehen von dem neuen Großraumjet.
Okay.
Ja. Und zeigt uns das mal, wie das aussehen soll. Und dann hatte Joe Sutter den beiden dann noch das geplante Oberdeck gezeigt. Also hinter dem Cockpit, was eigentlich ursprünglich nur so eine aerodynamische Verkleidung sein sollte. Und dann sagte Tripp, da werden unsere First-Class-Gäste drin sitzen.
Ja.
Und dann war die Idee gekauft.
Ja.
So entstand also die Idee des Großraumjets, ne? Durch einen roten Faden,
den wenn man sich das überlegt,
Tarnemann mitgenommen
im Vergleich zu heute, ne?
Wo ja,
man 3D-Simulationen also, und alles Mögliche hätte.
Ja, und tausende von Anwälten und was weiß ich, Leuten da mitbestimmen müssen, wie was, hunderte von Aktionären und naja. Also,
das ging da echt pragmatisch zu.
Das war eine Sache zwischen vier Männern.
Ja.
Ne?
Die das so entschieden haben.
Die haben das so entschieden und haben das so quasi den Großraumjet an sich erfunden mit zwei Gängen, der dann ja später dann mit dem Airbus A300 und der Douglas DC-10 und Lockheed TriStar dann die Fortsetzung fand und heute dann ja auch bei allen
Standard
Großraumjets
ist.
Einfach Standard
ja.
ist.
Ja.
Genau. Aber das war genauso und
das war auch deren Idee direkt von Anfang an, dass man mit dem Oberdeck dann eine First Class einrichtet.
Ja, das war also die Idee von Pan Am, also eine spontane Idee.
Ja.
Und so ist es dann ja auch später gekommen.
Ja.
Der Großraumjet, also es war ja die Formel 2,5, auch durch mehr oder weniger den Zufall, waren 2,5 mal so viele Passagiere wie in der Boeing 707. Die Triebwerke lieferten 2,5 mal so viel Schub wie die Motoren der 707. So. War, denke ich mal, für alle sehr beeindruckend. Also die Medienberichte schwanken so zwischen Euphorie und Skepsis. Manche schrieben dann auch, ja, das ist ja wohl die neue Titanic. Ne?
Kann ich mir denken.
Ne? Und ob das wohl alles klappt. Und beinahe hätte es ja auch nicht geklappt, weil der Erstflug an technischen Problemen erstmal scheiterte mit den Triebwerken.
Mit den Triebwerken.
Genau, die waren ja damals die Pratt & Whitney JT9D alles andere als zuverlässig bei den ersten Maschinen. Aber da kommen wir in einer späteren
Folge. Ja, wir machen nochmal eine eigene Folge über die 747. Ja, da müssen wir jetzt nicht jedes Detail abhandeln.
Nein,
aber
auf jeden Fall
es gab Triebwerksprobleme am Anfang.
Ja, gleich bei der Premiere. Und und dann hat man ganz einfach das Flugzeug getauscht und hat dann
für den Jungfernflug jetzt.
Für den Jungfernflug und hat in der Wartungshalle von Pan Am den Namen der zweiten Maschine überpinselt mit dem der ersten.
Damit es keiner merkt.
Ja, so erschien dann der Jet mit dem gleichen Namen wieder nach einer gewissen Zeit, kehrte zum Gate zurück.
Und die gleichen Namen.
Ja, und die Premierengäste, die sich zwischendurch schön einen schon Mut angetrunken hatten, merkten gar nicht den Unterschied. Die dachten, die sitzen dann wieder im gleichen Flugzeug.
Ja. Ne? Ist das nicht schon unterwegs gewesen, auf dem Rollfeld, wo sie dann nochmal zurück mussten?
Ja, genau. Ja, ja.
Die waren schon alle am Platz, sind schon alle eingestiegen am Platz, wollten starten.
Und dann mussten sie nochmal zurück.
Ja.
Und und dann wurde die Maschine abgeschleppt in den Hangar. Die Party stieg erstmal am Gate, ohne Flugzeug.
Kurz den Namen nochmal ändern.
Kurz den Namen überpinseln und dann kehrte die andere dann an den Gate zurück und dann konnte der Premierenflug stattfinden.
Ja, der ja zum Glück auch dann gut geklappt hat.
Klappte alles wunderbar, genau. Mhm. Ja.
Ja, schöne Geschichte. Aber was mich wundert, das hatte ich schon vorher erfahren, dass Pan Am hatte dann dieses große Flugzeug, den D747, aber sie haben sie anfangs gar nicht voll bekommen.
Nein, es war völlig überdimensioniert Und man kann eigentlich sagen, dass die Boeing, der Kauf der Boeing 707 so spektakulär, 747, sorry, dass der so spektakulär er auch war, das Ende der Pan Am eingeläutet hat eigentlich schon.
Ja.
Denn also die 747 war von Anfang an zu groß. 1971, also im zweiten Jahr, als sie dann im Einsatz war, waren die Jumbos, die dann auch andere Airlines im Einsatz hatten, weil sie einfach mithalten wollten oder aus Prestigegründen.
Das war ja damals das Flugzeug, was jede Fluggesellschaft, die was auf sich hält, musste eine 747 dabei haben, natürlich.
Ja, und die waren nur zu 50% gefüllt. Und das war natürlich überhaupt nicht wirtschaftlich.
Nee.
Und die Passagiere in der
weil einfach die Tickets noch zu teuer waren? Oder?
Ja, die Nachfrage war einfach nicht da.
Ja.
Die Leute, das Sitzplatzangebot übertraf bei Weitem die Nachfrage.
Na, ich hätte gedacht, dass dadurch, dass jetzt so eine große Sitzkapazität da war, dass dadurch die Preise dann runtergehen.
Die Preise gingen runter, aber es war natürlich immer noch teuer. Also es war bei Weitem nicht mit dem vergleichbar, was wir heute haben. Ne?
Ja.
Es war auch damals ja noch eine Zeit, in der die Ticketpreise reguliert waren. Das war vorgeschrieben, es war also noch vor der Deregulierung des Luftverkehrs. Das heißt,
die Fluggesellschaften konnten gar nicht frei ihre Preise machen.
Nein, das war vorgeschrieben. Und also nur in der Tourist Class hatte man eine relativ große Flexibilität zu dem Zeitpunkt. Aber so viele Billigtickets konnte man gar nicht verkaufen, um da wirtschaftlich zu fliegen. Okay. Und das sieht man ja auch dann daran, die ersten Jumbos, auch bei Pan Am, hatten eine 243-Bestuhlung. Also heute, wenn man mit einer Boeing 747, eine der wenigen, die noch fliegen.
343 ist jetzt normal, ne?
Ja, also seit der Deregulierung ist eigentlich 243, oder vor der Deregulierung ist 243 üblich gewesen. Also zwei Plätze links oder
vier rechts, in der Mitte.
Vier in der Mitte und drei auf der anderen Seite. Und die Sitze waren wesentlich breiter und man hatte mehr Platz und auch der Sitzabstand war größer. Also es war eigentlich eine schicke Zeit für Economy-Passagiere.
Muss sehr angenehm gewesen sein.
American Airlines hatte sogar eine Lounge in der Economy, weil man einfach so viel freie Sitzplätze hatte, die man nicht verkaufen konnte, dass es also in der Economy-Class eine Lounge gab in der Boeing 747. Ne?
Ja.
Das war also, aus heutiger Sicht unglaublich.
Ne? Jetzt wird jeder Quadratzentimeter irgendwie versucht, sinnvoll einzusetzen.
Ja. Also 1971 und 1972 war das also so dramatisch, dass das Sitzplatzangebot der Airlines um das Dreifache die Nachfrage überstieg sogar. Ne? Und da sieht man, dass das
war
also wirklich völlig überdimensioniert war. Ja. Dann kam die Ölkrise 1973, 1974. Die Leute hatten auch kein Geld mehr. Die Abwertung des US-Dollars, also gerade für US-Amerikaner dann.
Auch für die Airlines.
Und für die Airlines macht es alles teurer, ins Ausland zu fliegen.
Das war kein
guter Zeitpunkt. Wofür natürlich Pan Am nichts konnte, aber es war halt so. Und
schlechte Umstände.
Ja, und da sie auf die 747 setzten, eben im großen Stil auch. Und natürlich auch weiterhin Boeing 707 flogen.
Ich glaube, die 747 wurde auch zu der Zeit auch wirklich mit Pan Am verbunden, oder? Das war einfach
deren Flugzeug. Die meisten einen davon, ne? Sie flogen weltweit damit. Das war natürlich die Maschine. Ne? Das Pan Am war gleich 747.
Ganz genau.
Genau. Ja, und ich hatte selbst 1978 im zarten Alter von 13 Jahren die Gelegenheit mitzufliegen.
Ja.
Und sogar in der First Class mit meinen Eltern.
Was, du bist mit 13 Jahren Jahr 1978 in der First Class
Pan Am von Frankfurt nach New York. Und das war also,
klasse.
Auch wenn das viele, viele Jahre her ist.
Du kannst dich noch erinnern. Viele.
Ich kann mich noch sehr gut daran
erinnern. Das muss auch für einen 13-Jährigen.
Ja, das war
super eindrücklich gewesen.
Wahnsinn. Also wir dinierten dann über London, das weiß ich noch, im Oberdeck, in dem Restaurant, was es da gab bei Pan Am. Wir hatten noch nicht die Freigabe für den Nordatlantik, drehten also ein paar Runden über London und sahen die Stadt unten.
Und ihr saßt im Oberdeck.
Wir saßen Oberdeck und aßen das tolle First-Class-Essen und hatten einen russischen oder sowjetischen damals Atomingenieur bei uns mit am Tisch. Und da frage mich bis heute, wie das möglich war bei einer US-amerikanischen Airline. Aber das ist eine Geschichte, die habe ich nie herausgefunden, was und warum.
Irgendwie hat er es geschafft.
Ja, das war einfach beeindruckend. Das war toll.
Das glaube ich.
War ein ganz toller Flug. Und
bist du vorher schon 747 geflogen?
Ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht, dass ich vorher schon mal, als ich noch jünger war, mit einer 747 geflogen bin.
Geflogen schon, aber eben noch nicht 747.
Geflogen schon, 747, aber ne? Nicht mit einer 747,
ja.
Also es war einmalig. Ne?
Das glaube ich. Und dann der lange Flug London, USA.
Frankfurt, USA.
Frankfurt, USA.
Ja, also über London gekreist.
Ne?
Bevor es dann auf den Atlantik ging, weil die Streckenfreigabe noch nicht erteilt war, sind wir dann erstmal über London gekreist.
Ich dachte, ihr hättet da einen Zwischenstopp gemacht.
Nein. Nee, das war in 10 Kilometer Höhe.
Ja. Ne?
Aber man sah die Stadt ganz wunderbar, weiß ich auch noch. Das über die Tower Bridge und London Bridge.
Das glaube ich, das sind so das Erinnerungen, die schon, behält man dann schon, auch. Ne?
Irre, ja. Und wir sind mit American Airlines dann noch von Los Angeles nach New York wieder zurückgeflogen, nach einer Tour durch die USA, auf First Class. Die flogen auch 747 da zu dem Zeitpunkt.
Wow.
Und
auch für Inlandsflüge dann.
Ja, die hatten auch Boeing 747. Ja, aber das ist, wie gesagt, eine andere Geschichte, was man alles da erlebt hat. Also auf jeden Fall nachhaltig.
Das glaube ich, da gehörst Erlebnis. Du zu den wenigen, die von einem Pan Am-Flug
in der First Class der Boeing 747 am Oberdeck.
Ja,
genau. Da ging es Pan Am noch gut. Ich meine, es war ein Jahr nach der großen Katastrophe, die Pan Am heimgesucht hatte.
War das die in Teneriffa?
In Teneriffa, genau. Wobei also Pan Am da ja keine Schuld traf, sozusagen.
Aber also zwei 747 sind da miteinander kollidiert, bei schlechter Sicht.
Eine, wenn nicht sogar die größte bis heute Luftfahrtkatastrophe, die es hier gab, mit 583 Toten und allerdings auch 61 Überlebenden aus der Pan Am-Maschine. Aber alle, die in der KLM 747 saßen, die mit Pan Am kollidiert ist auf der Runway beim Start, die sind dabei ums Leben gekommen.
Furchtbar.
Naja, aber wie gesagt, das war, also wenn auch schmerzhaft, aber nur eine Randnotiz in der Pan Am-Geschichte, in der langen Pan Am-Geschichte. Und es gab natürlich auch noch die Boeing 747 SP, die Pan Am mitentwickelt hat.
Ja, wofür steht SP?
Special Performance.
Performance.
Ja, die hatte also eine Reichweite von ungefähr 12.000 Kilometern.
Aha.
War speziell für Pan Am konzipiert worden, aber auch für Iran Air zum Beispiel.
War das diese verkürzte?
Ja, das ist die verkürzte gewesen.
Ja. Die hat trotzdem den Buckel, ist aber einfach kürzeren Rumpf.
Ja, und ein bisschen anderes Heck, also ist ein bisschen umkonstruiert worden. Und die ist aber speziell für Pan Am, für extrem lange Langstrecken, Non-Stop-Langstrecken entwickelt worden. Und auch von Joe Sutter, also dem sogenannten Vater der 747, dem Chefentwickler dieses Musters.
Der hat sie genehmigt.
Der hat sie konstruiert. Also der hat sie, das war sein Baby, also Joe Sutter und 747, das war so untrennbar verbunden von Stunde 1.
Ja.
Und sollte eigentlich SB heißen, Short Body. Aber seine Kollegen, weil das Flugzeug so kurios aussah, sagten immer, das ist Sutters Balloon.
Sutters Balloon.
Das gefiel ihm nicht und dann hat er gesagt, nee, die nehmen wir als SP. Die SP war natürlich auch, da sie vier Triebwerke hatte, nicht besonders wirtschaftlich. Aber durch die Möglichkeit, so lange Strecken zu fliegen, war es natürlich dann ein ganz spezielles Flugzeug. Ne?
Mhm.
Ja, dann kam 1978, also in dem Jahr, in dem ich mit Pan Am mitgeflogen bin damals, Und 1978 wurde dann eigentlich auch nochmal so ein Ende von Pan Am eingeläutet. Also es ging der Firma ja schon nicht gut, aber dann kam die Deregulierung des Luftverkehrs. Und das bedeutete, dass Pan Am keine Exklusivrechte mehr hatte auf Langstrecken.
Ja.
Es gab Wettbewerb und andere Airlines, speziell aus den USA, die ja ein starkes Inlandsnetz hatten, expandierten jetzt interkontinental. Also zum Beispiel Delta Airlines, das ist ein Beispiel, oder auch United.
Und die hatten eben den Vorteil, dass sie dann direkt Anschlussflüge oder Zubringerflüge auch mit anbieten konnten.
Von ihren Hubs und zwischen ihren Hubs innerhalb der USA. Und das hatte Pan Am nicht. Ja, die hatten ihre Gateways an der Pazifikküste und an der Atlantikküste, aber dazwischen war nichts oder wenig. Und das war natürlich ein Nachteil gegenüber dem Wettbewerb. Und um den auszugleichen, kaufte Pan Am National Airlines, amerikanische Inlandsfluglinie.
National Airlines, ja.
Genau. Und diese National Airlines passte aber nicht in das Konzept von und auch nicht in die Firmenkultur von Pan Am. Es gab also immer Reibungen zwischen National und Pan Am.
Wobei es ja eigentlich genau das gewesen wäre, was Pan Am brauchte. Ne?
Ja, das war
eine Inlandsverbindung zu ihren Hubs hin.
Ja, aber das passte nicht. Und es hat nicht funktioniert. Es hat Pan Am viel Geld gekostet und auch Geld, was man eigentlich für eine neue Flotte dann benötigt hätte. Die hat man sich dann zwar noch beschafft über Airbus A300 und A310.
Ja, die sind auch noch mit Airbus geflogen in den 80er Jahren dann. Ne?
Ja, genau. Aber es war einfach, um also einen großen Wurf zu tun und sich da zu befreien gegenüber dem Wettbewerb, hat das einfach nicht gereicht.
Das ist einfach dann ein Riesennacht. Also eigentlich muss man ja sagen, die Deregulierung war ja für Passagiere gut.
Für Passagiere war es sehr gut. Ne? Also erstmalig konnten Airlines jetzt selber bestimmen, was sie nehmen für eine bestimmte Route.
Ja, genau.
Und das war natürlich dann insofern für Pan Am, die ja auch als Dinosaurier des Luftverkehrs unterwegs war, mit hohen Kosten.
Die hat natürlich noch Strukturen aus Urzeiten.
Ja, das hatten sie alles mitgeschleppt. Und verhindert dann natürlich auch, dass dann man wirtschaftlich fliegen konnte.
Ja, und dass man sich schnell auf die neuen Bedingungen einlassen kann und ändern kann.
Dann kam noch eine andere Geschichte dazu. Pan Am war natürlich das fliegende Aushängeschild der USA und Zeit ihrer Geschichte immer ein Ziel für Attentate. Das war also oft, dass Pan Am Flugzeuge entführt wurden.
Die waren einfach das Symbol für die USA. Ne?
Ja, also das, wenn man die USA treffen wollte an einer verwundbaren Stelle, dann war es eben dort. Und und das Lockerbie-Attentat, was sicherlich noch vielen in Erinnerung ist, vom 21. Dezember 1988.
Über Schottland.
Ja, über Schottland explodiert es die Maschine. Das raubte dann endgültig das Vertrauen der Reisenden. Ja, und da haben wir jetzt auch nochmal an dieser Stelle einen kleinen Clip vorbereitet.
Ja, der kommt direkt.
We are very sorry to advise you that Pan American Airways has suspended operations. All flights are canceled.
Ja, das hörten Reisende, die Pan Am Reservierungszentrale am letzten Tag ihres Bestehens am 11. Dezember 1991 anruften.
Traurig, ja. Aber war denn die Pleite und das Grounding eine direkte Folge von dem Lockerbie-Attentat?
Ja, es war natürlich noch 3 Jahre. 3 Jahre wurde noch gezuckt, genau. Das,
3 Jahre, immerhin.
Immerhin, ja. Hielt man sich noch einigermaßen über Wasser. Die Delta Airlines hatte sich eingekauft bei Pan Am.
Ja.
Und hatte eigentlich beabsichtigt, die Fluggesellschaft zu sanieren. Aber man stellte wohl fest, dass der Geldbedarf so groß ist, den man vielleicht vorher auch gar nicht so hoch eingeschätzt hat, dass sich das nicht lohnt. Dann hat sich Delta zurückgezogen. Dann hatte man noch versucht, in letzter Sekunde andere Geldgeber zu finden, unter anderem den TWA-Vorsitzenden Carl Icahn. Der wurde noch nachts angerufen und ob man über Nacht noch irgendwie das Ende abwehren kann. Aber das gelang dann auch nicht. Und ja, so war dann das Ende von
NM besiegelt. War das Ende dann unabwendbar, ja.
Ja. Und ja, und die Pan Am wurde dann zerlegt, also die Filetstücke gingen zum Beispiel an United, die Routen nach Lateinamerika hielt und Landerichte New York, Chicago und Washington DC.
Ja.
Und das Inventar.
Aber die Marke wurde halt nicht weitergeführt, ne? Die Marke war da.
Ja, also zumindest nicht zu dem Zeitpunkt. Aber wenn man das Pan Am Feeling heute noch erleben möchte, dann kann man das bald wieder, also zumindest steht es auf der Website von Air Hollywood, in einem Mock-up. Und zwar gibt es einen Pan Am-Enthusiasten, Anthony Toth, der alles gesammelt hat von Pan Am, also Sitze, Stoffe, Besteck.
Was hat er sich da gebaut?
Ja, der hat sich eine 747 eine Pan Am 747 gebaut,
ja.
Von innen. Ja. Und das ist also jetzt immer weiter entwickelt worden. Und jetzt gibt es
also so verrückte Leute. Ja,
jetzt gibt es die Pan Am Experience, die also im Augenblick nicht aktiv ist, aber wieder an den Start gehen soll. Und da kann man wirklich also einen Flug mit einer Pan Am 747 in den 70ern, Anfang 80er Jahren erleben. Man bekommt das Originalessen an Bord, die Crew trägt die Originaluniform.
Ja, das müsstest du eigentlich mal machen und dann vergleichen mit dem Flug, den du damals gemacht hast. Ja,
wenn mich
da
noch dran erinnern kann. Aber auch da muss ich sagen, ist eigentlich bestimmt das Original besser als jede Kopie,
die jemand sagen kann. Aber eben Leute, die damit nicht mehr reisen konnten,
ja,
die
ja.
Also es nochmal gerne erleben würden.
Es ist wohl immer noch stark nachgefragt.
Ja. Also es das heißt, es ist dann offener. Von innen eingerichtet wie eine 747.
Genau.
Mit dem Originaldekor und
alles Original. Ja. Die Wandverkleidung, den Clipper vorne in der Kabine als Kabinenabschluss.
Bestimmt läuft dann noch ein Sound vom Flugzeuggeräusch.
Bestimmt. Also ja. Ich
lauf vor den Fenstern, Laufband mit Wolken.
Wird das jetzt künftig so sein. Ja, ist also auf jeden Fall eine tolle Idee.
Tolle Idee, ja.
Ja. Und so lebt also Pan Am, eine Pan Am 747-100 bis heute dann noch weiter. Und es gibt die First Class Section, es gibt eine Business Class dahinter und es gibt die First Class im Oberdeck, sodass man sich also aussuchen kann, wo man da sitzen möchte. Und das ist also
ja, sollte man sich mal anschauen.
Schon eine tolle Sache.
Also es würde mich auch interessieren.
Ja, wir werden, wenn es wieder geöffnet ist, dann in einer künftigen Folge von Aero History dann euch Bescheid sagen.
Ja. Da freuen wir uns dann auch auf Zuschriften.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen,
wir kommen langsam zum Ende, ne?
Ja.
Wir haben jetzt wirklich.
Ja, es gibt so viele Geschichten. Wir haben wirklich nur an der Oberfläche gekratzt, aber wir wollen euch auch nicht überfordern mit unseren
Nee, irgendwann kommt man Storys. Dann auch vom Hölzchen aufs Stöckchen und verliert sich in Details.
Genau.
Aber ich fand das schon mal wirklich spannend. Und das von dir zu hören, der du ja sogar selbst mal mitgeflogen bist, das war schon richtig toll.
Ja.
Ja. Wir bedanken uns auch beim Pan Am Museum New York, die uns die Soundfiles zur Verfügung gestellt haben. Und wir freuen uns natürlich auch über Rückmeldungen oder Ideen oder Feedback generell per Mail unter, sag schnell die richtige Mailadresse, podcast@aerointernational.de.
Ja, und bleibt uns treu. Und in der Zwischenzeit, zwischen diesem und dem nächsten Podcast, kauft Aero International. Besucht uns auf unserer Internetseite www.aerointernational.de.
Da freuen wir uns sehr.
Und besucht uns in den sozialen Medien, zum Beispiel auf Instagram.
Dann sagen wir bis bald, zur nächsten Folge.
Bis bald.
Wir hören zum Schluss jetzt nochmal den Pan Am Going Great Song in der internationalen Version. Tschüss und bis bald.
Tschüss.
Leave the mail in a box. Tie the hands of the clocks. Hang your tears out to dry. Leave your house on the fly. Get away right away. Like today, for once in a lifetime. get into this world. Let the smoke blow its stack, leave the smog and the flak. Turn the rain into shine, head for cloud number nine. Get away right away, like today, for once in a lifetime. Get into this world. Pan Am makes the going great. Pan Am makes the going great. Pan Am.
留守を見るのは猫とネズミ、
君と僕のために世界へ今飛び出そう。
Pan Am、青い空へ。
No más ring, no más rain, que se lleve el buzón al lechero cantón.
Largue tudo, dê o fora, tire folga. Tá na hora, bata as asas, vamos embora. Mas agora, simbora pra fora, pro mundo que é seu. O pão é de banana, que melhor não ser rei.
Sie hörten Aero History, ein Podcast von Matthew Volta und Wolfgang Borgmann. Für Aero International, dem Magazin für Zivilluftfahrt.